Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Herzlich willkommen. Was viele schon länger wissen, ist durch den Corona-Lockdown mittlerweile jedem deutlich geworden. Bei der Digitalisierung der Schulen und des Schulunterrichts ist Deutschland noch weit zurück. Die Lehrerinnen und Lehrer mussten, zwar nicht wie jetzt, wie in manchen Hygienekonzepten vorgesehen, selber putzen. Sie mussten es aber rausreißen und so gut es ging, Bildung vermitteln. Das ist nicht überall gelungen und hat viele Gründe. Einer davon ist die Bildung der Lehrer selber. Um die zu verbessern, hat der BDA, also die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, jetzt einen Forderungskatalog aufgesetzt. Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere reden. Außerdem blicken wir nach Australien. An den dortigen Hochschulen sollen jetzt alle, die ein geisteswissenschaftliches Fach studieren wollen, tiefer in die Tasche greifen als Studierende der Naturwissenschaften. Ein starkes Stück. Eine Bildungskatastrophe herrsche in Deutschland. Diese deutlichen Worte hat vor 2 Tagen hier bei Campus und Karriere Dieter Domen gefunden, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Jeder 5. Jugendliche im Alter von 15 Jahren könne kaum vernünftig lesen, rechnen und schreiben. Die Folgen sind klar. Die Chancen auf einen interessanten Arbeitsplatz stehen damit nicht gut. Aus Sicht der Arbeitgeber ist das aber nicht nur für die Betroffenen ein Problem, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der nämlich braucht gut ausgebildete Arbeitnehmer. Nun hat der BDA, der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände, ein Positionspapier veröffentlicht. Lehrerbildung verbessern ist es übertitelt und enthält 9 Forderungen an die Kultusministerkonferenz, die Bildungsminister der Länder und die Hochschulen, die für die Lehrerausbildung zuständig sind. Über diese Forderungen wollen wir jetzt reden mit Dr. Gerhard Braun, Vizepräsident des BDA, also des Bundesverbandes Deutscher Arbeitgeberverbände und Vorsitzender des Bildungsausschusses, zugeschaltet aus Mannheim. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Und Professor Birgit Eickelmann von der Universität Paderborn, die dort unter anderem zur Lehrkräftebildung forscht. Auch an Sie schönen guten Tag.
Ja, herzlich willkommen.
Bevor wir im Einzelnen über die Forderungen der Arbeitgeber sprechen, zunächst an Sie, Herr Braun, die Frage, warum hat der BDA gerade jetzt diesen Aufschlag gemacht? Wollten die Arbeitgeber die Gelegenheit nutzen, jetzt, wo durch Corona die Defizite im Bildungssystem so eklatant deutlich geworden sind und in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden?
Wir kümmern uns schon lange um das Thema Bildung, weil wir sind der größte Abnehmer des Bildungssystems. Und die Lehrkräfte sind der Schlüssel zu guter Bildung in den Schulen. Und wir haben es an der Zeit gesehen, uns dieses Themas intensiver anzunehmen, weil wir da Defizite sehen.
9 Forderungen haben die Arbeitgeber. Ich darf die wesentlichen rausgreifen. Lehrermangel frühzeitig erkennen und vermeiden. Theorie und Praxis im Lehramtsstudium stärker verbinden. Multiprofessionelle Teams in den Schulen. Lehrerbildung wertschätzen und Fortbildung als Teil der Schulentwicklung begreifen. Das sind ja jetzt keine völlig neuen Ideen, aber offenbar ist es Ihnen wichtig, das noch einmal deutlich zu machen?
Es sind keine neuen Ideen, das ist in der Tat richtig, aber wenn wir uns die Realität draußen in den Schulen anschauen und in der Lehrerbildung, dann sehen wir, dass trotzdem wir seit vielen Jahren über das Thema reden, sich noch nicht so sehr viel getan hat. Also die Verbindung von Theorie und Praxis, auch der Wechsel zwischen einem Fachstudium ins Lehramtsstudium ist relativ schwierig, muss einfacher werden. Die selbstständige Schule, die auch über eigene Budgets entscheiden kann, ist ein wesentlicher Punkt, weil eben Lehrerinnen und Lehrer die Schlüsselpersonen sind, die über den Bildungserfolg entscheiden, dass wir uns intensiver darum kümmern müssen, dass sich vor allem die Lehrerbildung darum besser kümmern muss.
Der BDA will Feedback und fordert alle, die sich berufen fühlen, auf, die Position kritisch zu hinterfragen. Was halten Sie, Frau Eickelmann, von dem Forderungskatalog der Arbeitgeber?
Also zunächst mal finde ich es außerordentlich begrüßenswert, dass sich die Arbeitgeberverbände da einschalten und nochmal nachdrücklich etwas in die Diskussion einbringen, was für Deutschland unheimlich wichtig ist. Weil es ist genau so, wie Herr Dr. Braun gerade beschrieben hat und wie Sie ja auch anmoderiert haben. Das sind viele Themen, die aufgegriffen werden, die eigentlich auf der Hand liegen. Und man stellt sich ja als normaler Mensch, aber auch als Forscherin und Forscher oder auch als jemand, der in der Lehrerin- und Lehrerbildung tätig ist, tatsächlich die Frage, warum werden diese Dinge nicht mit so viel Nachdruck verfolgt, dass sie zu einem anderen Gesamtbild in Deutschland sich zusammenfügen. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich mit Nachdruck zu arbeiten. Deshalb ist diese Perspektive jetzt auch nochmal wichtig, weil die eben auch etwas ist, was politisch wirksam werden könnte.
Sie haben es gerade angesprochen, vieles liegt auf der Hand, vieles ist lange schon klar. Warum findet es kein Gehör an den richtigen Stellen? Warum keine Umsetzung?
Das ist natürlich eine spannende Frage tatsächlich. Ich glaube, dass an vielen Punkten auch schon gearbeitet wird, die in dem Papier aufgegriffen werden. Ich glaube auch, dass man einige Punkte auch durchaus nochmal verschärfen könnte. Ich könnte es am Beispiel des Lehrermangels vielleicht nochmal deutlich machen. Das ist natürlich richtig, dass sich da die Bundesländer zum größten Teil doch auch verkalkuliert haben, was Schülerinnen und Schülerzahlen angehen. Ich glaube aber, dass man insgesamt die Diskussion voranbringen muss. Strategisch würde ich sogar noch einen Schritt darüber hinausgehen, nämlich dass wir sagen, wir müssen eigentlich schauen, dass wir auskömmlich mit dem Personal in Schulen ausgestattet sind, die Schulen brauchen. Das sind erstmal nach dem derzeitigen Schlüssel, der ja auch schon ziemlich alt ist, der auch im analogen Zeitalter kommt, genügend Lehrkräfte. Vielleicht brauchen wir aber auch für die bevorstehenden Aufgaben noch mehr Lehrkräfte. Und wir sprechen dann in der Forschung auch von multiprofessionellen Teams. Also vielleicht brauchen wir auch noch anderes Personal in Schulen, um tatsächlich diese Aufgabe bewältigen zu können, da auch noch mal wirklich einen Schritt weiter in Richtung Zukunft zu gehen.
Herr Braun hat es schon erwähnt gehabt, Lehrerbildung wertschätzen. Das ist so das ganz Zentrale an diesem Forderungskatalog. Und Lehrerbildung wertschätzen, da gehört auch dazu eine weitere Forderung, die Lehrerbildung als Teil der Schulentwicklung begreifen. Nehmen wir diese beiden Punkte einmal heraus. Wir haben hier bei Campus und Karriere in den letzten Wochen in einer losen Serie einmal gefragt, wie es um die Lehrerfortbildung in den Sommerferien bestellt ist, in den verschiedenen Bundesländern. Und siehe da, die Unterschiede sind riesig groß, besonders wenig Interesse und Angebot gab es zum Beispiel in Berlin. Müssten Lehrerfortbildungen in den Sommerferien nicht für alle Lehrer verpflichtend sein, Frau Ackermann?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass dieser Punkt Lehrerbildung und Lehreraus- und Fortbildung wertschätzen, dass der in diesem Forderungskatalog steht. Ich glaube, wenn wir jetzt rückblickend auf diese Corona-Situation, die eine besondere Situation ist, zurückschauen und uns nochmal Gedanken darüber machen, brauchen wir jetzt Fortbildung in den Sommerferien, ja oder nein, dann ist das etwas, was aus meiner Sicht eine berechtigte Frage ist. Aber das wäre nicht die Art und Weise sozusagen, wie ich diese Themen bearbeite, sondern ich würde in die Zukunft schauen. Also ich glaube, wir müssen insgesamt, insbesondere was das Fortbildungssystem geht, nochmal sehr genau auf Deutschland gucken. Wir denken sehr stark in Fortbildungsangeboten, die von außerhalb kommen und nehmen dann tatsächlich die Schul- und Kultusministerien in die Pflicht. Das ist auch gut, aber ich glaube, es wäre noch wichtiger, die Schul- und Kultusministerien und auch die Schulen in die Pflicht zu nehmen, zu überlegen, wie kann man insgesamt Personalentwicklung in einem dynamischen Zeitalter gestalten. Und da, glaube ich, brauchen wir ganz neue Ansätze. Und wir müssen verstehen, dass wir, wenn wir eine Lehrkraft in die Schule schicken, dass die sich kontinuierlich weiterhin fortbilden muss, weil eben wir in viel dynamischeren Zeiten leben, als wir jetzt rückblickend das für die letzten 20 oder 30 Jahre vielleicht so ausgemacht haben. Wobei diese Zeiten auch schon unglaublich dynamisch waren, aber der schulische Bildungsbereich da ein bisschen außen vor war. Und das geht jetzt einfach nicht mehr.
Herr Braun, Frau Ackermann hatte es gerade angesprochen, Personalentwicklung, da sind Sie natürlich als Arbeitgeber mit vielen Ideen dabei. Was könnten Sie bei der Personalentwicklung in den Schulen beitragen, dass Sie nicht nur Forderungen stellen, sondern mit dabei sind bei der Umsetzung?
In der Tat, die Entwicklung von Fach- und Führungskräften ist in unseren Unternehmen ein wichtiges Thema. Wir bieten als Arbeitgeber Hilfestellungen auch für Lehrerinnen und Lehrer an. Wir haben ja ein großes Netzwerk Schule Wirtschaft in allen deutschen Bundesländern, in denen Unternehmen mit Schulen zusammenarbeiten, in denen wir Fortbildungen, Weiterbildungen anbieten. Aber Frau Professor Eichelmann hat es auch angedeutet. Wir haben auch jetzt in der Corona-Krise ja gelernt, dass wir mit digitalen Medien heute Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung haben, die wir bisher so noch nicht gesehen haben. Wir denken vielfach an die Schulungsveranstaltungen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Aber heute haben wir Weiterbildungsmöglichkeiten aufgrund der digitalen Möglichkeiten, bei denen sich jeder zu Hause, wo auch immer, mit Mikroinhalten weiterbilden kann. Das setzen wir in der Wirtschaft auch ein und das mit großem Erfolg.
Frau Ackermann, wie könnte der BDA, die Arbeitgeber, wie könnten die mit ins Boot genommen werden bei der konkreten Umsetzung dieser von Ihnen ja auch gut geheißenen Forderungen?
Ja, also die Bewertung ist richtig. Diese Forderung heiße ich gut. Ich würde an der einen oder anderen Stelle, könnte man noch weiterentwickeln und müsste auch sicherlich noch im Gespräch bleiben. Was mir gut gefällt, ist, wir haben im System Schule ganz oft in Deutschland leider den Ansatz, dass wir sagen, woran hapert es und wo müssen wir Lücken füllen. Und dann wundern wir uns eigentlich, wenn wir diese kleinen Löcher stopfen, dass wir im Gesamtsystem nicht weiterkommen. Und ich glaube, wir müssen jetzt den großen Schritt gehen, im Gesamtsystem weiterzugehen. Und da würden uns die Innovationstheorien helfen, die auch in der Wirtschaft angewendet werden, was auch sehr hilft. Und das hat Herr Dr. Braun ja schon erwähnt, diese Zusammenarbeit Schule-Wirtschaft, die zielt ja einmal darauf ab, auch Schülerinnen und Schülern zukunftsweisende Kompetenzen zu vermitteln, auch mit Arbeitsfeldern bekannt zu machen und viele andere wertvolle Zielsetzungen. Ein anderer Punkt wäre aber, und der ist mir wirklich sehr wichtig und das wird auch, glaube ich, entscheidend sein in den nächsten Jahren, ist, wie gestaltet sich überhaupt der Arbeitsplatz Schule für Lehrkräfte? Denn was man jetzt aus diesen vielen Papieren, die es in Deutschland auch gerade gibt, herausliest, ist, man möchte eigentlich Schule ein Stück weit in diesen Papieren doch so erhalten, wie sie ist. Und für mich wäre die wichtige Frage, wie sehe ein zukunftsfähiger, moderner Arbeitsplatz aus? Und ich glaube, das wäre auch etwas, wo wir von der Wirtschaft lernen können. Denn Lehrkräfte beispielsweise müssten sich auch andere Kommunikations- und Kooperationsstrukturen überlegen. Es ist ja auch in dem Papier angedeutet. Schule müsste als Arbeitsplatz vielleicht auch moderner gestaltet werden. Und dann würden wir vielleicht auch wieder die richtig guten, die richtig innovativen Menschen in die Schulen kriegen, die uns ja auch da ganz dringend fehlen.
Ja, weil es dann spannend ist, der Arbeitsplatz Schule. Da werden Sie mit Herrn Braun im Gespräch bleiben, wie ich bemerke. Herr Braun, mit Ihren neuen Forderungen der Arbeitgeber, die Bildungsexpertin nun auch im Rücken, wie wollen Sie jetzt weiter vorgehen und den Forderungen an entscheidender Stelle Gehör verschaffen?
Wir streuen dieses Papier jetzt sehr weit. Und Bildung ist in Deutschland, geht in Deutschland ja über die Länder. Das heißt, wir werden mit den Bildungsministerinnen und Bildungsministern in den Bundesländern mit jedem Einzelnen sprechen und werden sehen, welche Maßnahmen wirklich umgesetzt werden können, was wir tun können, wie wir gerade das, über was wir vorhin gesprochen haben, die Kooperation zwischen der Wirtschaft und den Schulen oder dem Bildungsbereich, wie wir das verbessern können, wie wir das vielleicht sogar institutionalisieren können. Das geht nur im Gespräch und wie gesagt, der Schlüssel dazu liegt letztendlich bei den Bildungsministerien der Länder.
Beim Thema Lehrerbildung große Einigkeit bei Arbeitgebern und Bildungsforschung, was ja nicht immer der Fall ist. Der Bundesverband Deutscher Arbeitgeberverbände hat 9 Forderungen aufgestellt. Besprochen habe ich sie vor der Sendung mit der Bildungsforscherin Professor Birgit Eickelmann von der Uni Paderborn und Dr. Gerhard Braun, dem Vizepräsident des BDA. Homeschooling statt Präsenzunterricht, da waren im vergangenen Schuljahr vor allem die Kinder benachteiligt, die keinen eigenen Rechner hatten und deren Eltern sich nicht als Lernhelfer einbringen konnten. Studierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg wollen in den noch andauernden Sommerferien in Baden-Württemberg dabei helfen, diese Defizite ein wenig wettzumachen mit einem Sommercamp. Thomas Wagner hat es zur Halbzeit besucht und festgestellt, es bringt nicht nur den Schülern und Schülerinnen etwas, auch die angehenden Lehrkräfte haben endlich mal wieder Gelegenheit, sich in pädagogischer Praxis zu üben.
Er kann fast noch gar kein Deutsch. Deshalb, wir lernen jetzt Wörter zum Thema Katze.
Ein Seminarraum der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Die angehende Grundschullehrerin Larissa Millich hat sich mit dem 7-jährigen Omar auf eine Bank gesetzt, ein Junge aus einer Flüchtlingsfamilie, der zunächst stumm die Bilder auf dem Notebook vor ihm betrachtet und dann zu reden beginnt.
Der Katze.
Sehr gut, die Katze.
Die Katze.
Und weißt du noch, wie das heißt?
Das Pizza.
Das Pferd. Das Huhn.
Nochmal.
Verbinde Bild und Wort.
Spielend lernen 7- bis 13-jährige Kinder mit Migrationshintergrund deutsche Vokabeln. Im Modul kreativ und spielerisch lesen und schreiben, eines von gut einem Dutzend Angeboten des Ludwigsburger Sommercamps. Das haben 58 Studierende der Pädagogischen Hochschule mit Unterstützung der Stadt Ludwigsburg organisiert, ganz bewusst in Corona-Zeiten. Denn gerade im vergangenen Jahr hatten angehende Pädagoginnen und Pädagogen kaum eine Chance, Kindern im Realunterricht zu begegnen. Zu ihnen gehört auch Larissa Millich.
Wir hatten ja selber nur Online-Vorlesungen und haben jetzt in der Theorie viel gelernt, was man online mit den Kindern machen kann. Und merken jetzt aber in der Woche, wo wir das eben ausprobieren können, dass es so einfach doch nicht ist. Es ist die Technik, an der wir selber noch scheitern, die einfach nicht so funktioniert, die wir noch nicht so beherrschen, die Kinder nicht so beherrschen.
Obwohl Kinder und PH-Studierende beim Sommercamp direkt zusammenkommen, spielen die Notebooks, die in den Seminarräumen bereitstehen, eine große Rolle.
Ich habe halt gelernt, auch wie man Videos dreht. Hier lernt man viel mehr. Wir tun zum Beispiel Videos schneiden. Also wir machen einzelne Videos und die schneiden wir dann zu einem.
Sanisch, 7 Jahre, und die 9-jährige Celine lernen spielend mit digitalen Anwendungen umzugehen. Anwendungen, die im Schulalltag der Zukunft immer mehr Raum einnehmen werden. Nicht alle haben eigene Computer zu Hause. Daher ist es auch ein wichtiges Ziel des Sommercamps, Kinder digital fit zu machen.
Weil den Kindern viele, viele Live-Lerngelegenheiten gefehlt haben durch dieses verkorkste Schuljahr, ist es wichtig, dass sie eben in den verschiedenen Bereichen auch wieder untereinander lernen können. Kinder konnten da Angebote wählen, wo sie einerseits Spaß haben, aber wo sie auch genau die Bereiche, in denen sie gegebenenfalls noch Defizite haben, die sie jetzt in dem Schuljahr nicht aufarbeiten konnten.
Erklärt Professor Jörg Kessler, Prorektor der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, die Philosophie hinter dem Sommercamp. Dabei geht es keineswegs nur um digitale Angebote, sondern auch um Bewegung und Sozialverhalten.
Wir haben heute auf den Slackline balanciert. Lernen tut man schon, aber halt nicht Unterricht.
Luna, 9 Jahre alt, macht im Modul Wald, Natur und Kultur mit. Ebenso wie die gleichaltrigen Hiro und Luca.
Ja, wir lernen hier Zusammenarbeit, Teamwork und sowas.
Ja, es macht eigentlich zusammen viel mehr Spaß wie allein.
Unser Hintergedanke, als wir dieses Projekt auf die Beine gestellt haben, war, dass es doch einige Kinder gibt, die in Corona-Zeiten im Distanzlernen. Und uns war es wichtig, dass man sich auch um diese Kinder kümmert.
Jennifer Heiges arbeitet im studentischen Organisationsteam mit. Dass die Kinder Lerndefizite aufholen, ist das eine. Doch auch die Studierenden, die mitmachen, holen während des Sommercamps einiges nach. Leo Buchholz gehört ebenfalls zum studentischen Organisationsteam.
Für mich persönlich war es besonders wichtig. Ich wäre im vergangenen Semester in meinem ESP gewesen, also in meinem Praktikum. Und das hat durch Corona natürlich nicht so stattgefunden, wie es eigentlich hätte stattfinden können und sollen.
Nun ersetzt das Sommercamp das Praktikum. Und manchmal hätten die angehenden Lehrerinnen und Lehrer dabei sogar Lust auf einen kleinen Rollentausch. Jennifer Heiges.
Also wir hatten auch teilweise Angebote, wo wir schon im Vorfeld bei der Besprechung dachten, da wären wir auch selber super gerne Kind und würden auch nochmal im Wald unterwegs sein und sowas machen.
Sommercamp in Ludwigsburg. Dort sind noch Sommerferien. In den meisten Bundesländern dagegen hat die Schule wieder begonnen. Wie klappt der Schulstart unter der Maske? Das diskutieren morgen 2 Ärztinnen und ein Schulleiter bei Campus und Karriere. Sie können mitdiskutieren live oder jetzt schon auf den AB sprechen. 00800 44 64 44 64. Australiens Universitäten gehören weltweit zu den beliebtesten. Derzeit aber ist dort wenig los und so schlägt Corona auf die Hochschulfinanzen durch. Manch eine Uni will Studieninteressierte aus dem Ausland auf eigene Kosten einfliegen und in Quarantäne unterbringen, damit sie danach bleiben, um regulär und gebührenpflichtig zu studieren. Aber das ist nur eine Hochschulinfo aus Down Under.
Campus und Karriere. International.
Geisteswissenschaften haben seit langem einen schweren Stand und mit Vorurteilen zu kämpfen zwischen brotloser Kunst und wachsweicher Wissenschaft. In Australien kommt jetzt noch ein Stempel dazu, nicht systemrelevant. Die dortige Regierung will deshalb die Studiengebühren für Geisteswissenschaften massiv erhöhen. Gleichzeitig werden sie für andere systemrelevante Fächer deutlich gesenkt. Schlechte Zeiten für Abiturienten wie Martin Cox.
Als wäre das 13. Schuljahr von Martin Cox nicht schon schwierig genug. Zu Jahresbeginn war sein Gymnasium in Canberra wegen der Buschfeuer wochenlang geschlossen. Dann gab es Corona-bedingt nur noch Online-Unterricht. Und jetzt soll er, wenn es nach der Regierung geht, nach dem Abitur auch noch doppelt so hohe Studiengebühren für sein geplantes Psychologie- und Kunststudium bezahlen wie bisher. Viele von uns wissen nicht, wie es weitergehen soll, meint Martin. Ich überlege hin und her, ob ich es mir überhaupt noch leisten kann, das zu studieren, was ich wollte. Australien ist zum ersten Mal in 30 Jahren auf dem Weg in eine Rezession. Der Bildungssektor, mit 39 Milliarden Euro jährlich drittgrößte Einnahmequelle des Landes, ist schwer angeschlagen. Kurse nur per Internet, Massenentlassungen an Universitäten, das lukrative Geschäft mit Auslandsstudenten liegt auf Eis. Mit ihrer neuen Gebührenpolitik will die Regierung australische Schulabgänger in bestimmte Berufe locken. Die Kosten für Agrarwissenschaft und Mathematikabschlüsse fallen um 62%, Sprach-, Pflege- und Lehrabschlüsse um 46% und in den Bereichen Architektur, Umwelt, Computer- und Ingenieurwesen müssen Studentinnen und Studenten künftig 20% weniger Gebühren bezahlen.
We need young Australians to help us grow our economy through the devastation of the coronavirus pandemic.
Wir brauchen die Hilfe junger Australier, um unsere Wirtschaft nach den Folgen der verheerenden Corona-Pandemie wieder anzukurbeln, gab Bildungsminister Dan Tehan bekannt. Deshalb machen wir es günstiger, Lehramt, Krankenpflege oder Berufe im Gesundheitswesen zu studieren. Wir wollen auch mehr Studentinnen und Studenten im Ingenieurs- und IT-Bereich, denn dort werden die Jobs der Zukunft liegen.
To look at engineering, to look at IT, because we know the jobs of the future will be in those areas.
Nicht mehr Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt sollen entscheiden. Ab sofort will die australische Regierung bestimmen, welche Berufe systemrelevant sind. Die Künste, Sozial- und Geisteswissenschaften sind es für sie nicht. Die Studiengebühren in diesen Bereichen steigen um mehr als 113%.
There is just so much inequality here, so much of just a slap in the face for humanities students.
Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Für jeden Geisteswissenschaftsstudenten ist das ein Schlag ins Gesicht, protestiert Lee Mai, die in Sydney englische Literatur und Geschichte belegt hat. Die Regierung will nur mehr Arbeiter, um mehr Steuern zu kassieren. Es fehlt jedes Mitgefühl für Studentinnen und Studenten, die das Recht haben, genauso behandelt zu werden wie jeder andere Bereich hier an der Uni.
They are lacking empathy for people who deserve just as much of a right to be in university as any other sector.
Etwas moderater, um fast ein Drittel steigen die Studiengebühren für Wirtschaft und für Recht. Sozialverbände kritisieren, dass sich viele Jugendliche jetzt bestimmte Hochschulstudiengänge nicht mehr leisten könnten. Die Berufsverbände sprechen von einer Milchmädchenrechnung. Ingenieurin Bronwyn Evans glaubt nicht, dass auch nur ein junger Mensch ein Fach wählen wird, das ihn hinten und vorne nicht interessiert, nur weil es günstiger ist.
Look, it's unlikely to trigger engineering to be taken up more broadly by students in the short term.
Wir werden nicht auf einmal eine Schwemme von Studentinnen und Studenten im Ingenieursbereich bekommen. Die Höhe der BAföG-Schulden nach dem Abschluss ist nicht der entscheidende Faktor, warum sich Studenten für bestimmte Studiengänge entscheiden.
The size of your HECS debt is not the biggest motivator for why you might choose a degree.
100 australische Philosophen und Historiker haben einen Brandbrief an die Regierung geschrieben, in dem sie ihr vorwarfen, die Gesellschaft manipulieren und kritische Stimmen zum Schweigen bringen zu wollen. Es sei eine Unverschämtheit, die Sozial- und Geisteswissenschaften zum Fußabstreifer eines zunehmend gewinnorientierten Bildungssystems zu machen. Und überhaupt, sagt der frühere Philosophieprofessor Dan Moss, die Künste und kritisches Denken seien genauso wichtig für das Wohlergehen einer Gemeinschaft wie eine gut gehende Wirtschaft. Eine Gesellschaft, die nur noch schwarze Zahlen im Kopf habe, verkaufe buchstäblich ihre Seele.
I think what this is reflecting is a broader cultural disdain for what we might call knowledge for knowledge's sake.
Die Haltung der Regierung spiegelt eine breitere gesellschaftliche Ablehnung von Wissen um des Wissens willen wider. Das Gleiche gilt für Kunst um der Kunst willen. Es mag bedauerlich sein, aber heute muss alles einen pragmatischen und im Idealfall auch einen wirtschaftlichen Zweck erfüllen.
It needs to be connected to some pragmatic, specific, preferably economic end.
Alles dem wirtschaftlichen Nutzen unterordnen? Andi Stummer aus Australien, wo die Studiengebühren für Geisteswissenschaften stark erhöht wurden. Und noch eine Meldung aus dem deutschen Bundesbildungsministerium. Die ursprünglich nur für Juni bis August geplante finanzielle Corona-Nothilfe für Studierende wird um einen Monat verlängert. Ministerin Anja Karliczek begründete das damit, dass an vielen Hochschulen das Sommersemester noch laufe und Prüfungen nachgeholt würden. Was mit dem kommenden Wintersemester sei, fragt bereits die Opposition. Fehlanzeige. Dazu sagte Karliczek heute nichts. Und das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Noch einen schönen Nachmittag.